Was mich sehr emotional tangiert, ist der Tod der anderen. Und das ist halt auch eine Art der Verdrängung. Also man kann den Tod wegschieben und sagen, ich will nicht dran denken, ich will Augen, Ohren, Mund zumachen, gibt's nicht. Ich kann ihn so verdrängen. Ich kann ihn aber auch anders verdrängen, indem ich dauernd damit zu tun habe und glaube, mich damit immun zu machen. Und zwar gegen das Leben, letztendlich. Also ich habe, glaube ich, viel begriffen in meinem Leben, nur da ist so ein weiter Weg vom theoretischen Begreifen zum tatsächlichen Leben. Da fällt mir der Viktor Frankl ein mit diesem wunderbaren Satz, wie hat er das gesagt? Nicht wir stellen die Fragen an das Leben, sondern das Leben stellt die Fragen an uns. Wie wir sie beantworten, nur darauf kommt es an.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Über das Ende, heute wieder aus Wien. Mein Name ist Julia Schnitzlein und ich spreche abwechselnd mit meinem Kollegen Konstantin Sacher mit spannenden Personen über Sterben, über Tod, aber auch über den Sinn des Lebens. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute eine wirklich besondere Frau hier begrüßen darf. Ich bin großer Fan. Viele kennen sie aus Film, Fernsehen, Theater. Sie ist, würde ich sagen, eine der markantesten Schauspielerinnen ihrer Generation. Und ich begrüße ganz herzlich Proshad Madani. Schön, dass Sie da sind.
Ich finde das auch ganz wunderbar, dass ich da bin, weil ich kann das nur zurückgeben. Ich bin ein großer Fan dieses Podcasts. Und ich höre den schon ziemlich lange und finde den ganz toll und fühle mich sehr geehrt, dass ich hier sein darf.
Danke. Das freut mich wirklich sehr. Also dann wissen Sie ja auch, was die immer erste Frage ist. Genau. Nämlich, wann haben Sie zum letzten Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Ja, auf dem Weg hierher natürlich habe ich daran gedacht, weil ich wusste, dass mir diese Frage gestellt wird. Aber ich denke relativ oft an meinen eigenen Tod oder versuche mich immer öfter auch daran zu erinnern, weil ich das gut finde für mich. Und für meinen Blick auf mein Leben und auf den Moment, wo ja das Leben stattfindet. Ich muss aber allerdings dazu sagen, dass der Gedanke an meinen eigenen Tod immer so ein bisschen theoretisch bleibt. Mhm. Ich kann meinen eigenen Tod nicht wirklich denken. Er ist mir auch sehr fern, wobei das natürlich ein Blödsinn ist, weil ich gar nicht wissen kann, wie fern oder wie nah mir mein eigener Tod ist. Er ist mir irgendwie auch fremd und auf eine bemerkenswerte Weise irgendwie auch egal, weil ich dann immer das Gefühl habe, wenn ich nicht da bin, tangiert es mich nicht, dass ich nicht da bin. Aber was mich sehr emotional tangiert, ist der Tod der anderen.
Ja.
Also das ist etwas, was mich immer wieder sehr beutelt, also die Vorstellung, dass mir nahe Menschen sterben werden und dass dieser Verlust womöglich ein ganz tiefes Loch in mein Leben reißen kann oder wird. Und dass die Lücke, die durch diesen Verlust entsteht, gefüllt wird mit, ja, also ich kann es mir nicht anders vorstellen. Also es ist natürlich auch nur eine Vorstellung und nicht keine Tatsache, aber mit Schmerz, Leid und Trauer. Und wovor ich die größte Angst habe, ist die Hilflosigkeit, zuschauen zu müssen, wie ein Mensch, den ich liebe, leidet und das nicht wegmachen zu können. Also das finde ich den schwierigsten Teil dessen. Also weil bei der Trauer habe ich das Gefühl, da habe ich nur mit mir zu tun und mit meinem eigenen Schmerz. Aber solange der Mensch lebt und leidet und ich kann das nicht heilen, kann das nicht wegmachen. Ja. Das finde ich noch viel schlimmer, mit dem Schmerz eines anderen umzugehen, als mit meinem eigenen.
Mhm. Ja, verstehe ich sehr gut. Also die Vorstellung, dass ein geliebter Mensch gehen könnte, die hat Sie auch schon sehr früh begleitet, aber dazu kommen wir dann gleich noch. Ich möchte Sie erst noch mal ein bisschen näher vorstellen. Sie sind 1967 im Iran geboren, aber dann ziemlich bald nach Österreich gekommen, in Wien aufgewachsen. Sie haben gespielt oder spielen an ganz renommierten Bühnen im Volkstheater, im Theater in der Josefstadt. Ich kenne Sie, und das finde ich schön, aus ganz tollen großen ORF-Serienproduktionen wie Vorstadtweiber oder Walking on Sunshine. Dafür haben sie auch zu Recht den Romy bekommen. Die Romy, nicht den, die Romy natürlich.
Ich habe es aber bei der Verleihung habe ich auch der Romy gesagt.
Wirklich?
Ja. Dann mich gleich verbessert. Ja.
Die Romy natürlich, genau. Und sie sind aber eben nicht nur Schauspielerin, sondern auch Autorin. Sie haben schon ein Buch veröffentlicht, das hieß Suche Heimat, biete Verwirrung. Und jetzt Ende September erscheint ihr zweites Buch. Da durfte ich schon Ausschnitte davon lesen. Und das heißt Leben spielen. Darin erzählen sie sehr viele ganz persönliche Eindrücke, Geschichten aus ihrem Leben, viel eben auch von Abschied nehmen, vom Tod, von ihrem eigenen Umgang mit dem Tod. Aber das ganze Buch ist natürlich auch voll Humor und voll Leben. Und ja, ich kann es sehr empfehlen. Am 25.09. erscheint es dann. Sie haben privat eine erwachsene Tochter und sind liiert mit dem Regisseur Harald Sicheritz und leben in Wien.
Genau.
Wieder. Und eben der Tod, deswegen passt es einfach so gut, dass Sie heute hier sind, der begleitet Sie schon sehr lang. Sie sind auch ehrenamtliche Sterbebegleiterin, da möchte ich auf jeden Fall auch noch mehr darüber wissen. Aber Sie schreiben in Ihrem Buch eben dieser Tod, die Erfahrung des Todes kam zum ersten Mal, als Sie 10 Jahre alt waren. Da waren Sie mit Ihrer Mutter am Wolfgangsee im Urlaub und plötzlich hat Sie dieses Bewusstsein übermannt, dass Ihre Mutter vielleicht irgendwann mal sterben könnte. Und Sie sagen, das war eine ganz prägende Erfahrung. Vielleicht können Sie uns da nochmal mitnehmen, diesen Moment. Woher kam dieses Bewusstsein?
Woher das direkt kam, kann ich gar nicht sagen, weil es natürlich verwunderlich war. Erstens einmal für mein Alter.
Ja.
Also ich weiß nicht, wann Kinder anfangen, über Endlichkeit nachzudenken. Es kam sehr plötzlich und es kam, glaube ich, aus der Schönheit des Moments, dass mir offensichtlich wirklich auch mit 10 Jahren, was mich im Nachhinein immer wundert, dass das war, aber ich weiß das so genau, weil das so eine Ausnahmesituation war, in der ich mich befunden habe. Ich war allein, ich habe 3 Geschwister und war aber alleine mit meiner Mutter auf ein paar Tage am Wolfgangsee und hatte so meine Mutter nur für mich. Und wir sind angekommen und sind dann haben den Koffer im Zimmer gelassen und sind dann zu dem Hotel im Weißen Rössel und saßen auf der Terrasse und haben auf den See geblickt und Kuchen gegessen und Kakao getrunken und dann sind wir noch ins Kino, weil ich war so verliebt in Peter Alexander mit 10 Jahren. Wir haben uns angeschaut, eben das Weiße Rössel, das läuft dort in Dauerschleife offensichtlich. Also es war ein rundum geglückter, gelungener Tag. Und der hat mich wunschlos glücklich gelassen. Und ich weiß dann, dass meine Mutter mich dann am Abend ins Bett gebracht hat und ich habe sie dann nicht so weggehen lassen. Ich schreibe das auch ziemlich ausführlich in dem Buch, weil das nach wie vor so eine sinnliche Erfahrung für mich ist, wenn ich dran denke. Ich habe so meine Nase in ihren Nacken gedrückt und einfach so meine Mutter geatmet, ja, so in mich hineingeatmet, weil ich ihren Duft so geliebt habe. Und irgendwann in dieser wunderschönen Situation kam mir das plötzlich zum Bewusstsein, dass meine Mutter sterben wird. Und das hat mich in dem Moment so aus der Bahn geworfen. Ich habe so bitterlich angefangen zu schluchzen. Meine arme Mutter war vollkommen überfordert, klarerweise. Ja. Die war damals 40, am Zenit ihres Daseins. Da ging es sehr gut. Also die hat auch überhaupt nicht verstanden, woher das kam. Und ich war halt wirklich kaum zu beruhigen. Und bin dann irgendwann in so einen komatösen Schlaf gefallen. Und das war ein sehr, sehr prägendes Erlebnis. Und das hat mich seitdem immer wieder begleitet, dieser Gedanke, dass meine Mutter, meine über alles, alles geliebte Mutter, irgendwann einmal nicht da sein wird und sehr wahrscheinlich zu meiner Lebzeit nicht da sein wird und hoffentlich zu meiner Lebzeit nicht da sein wird, weil das wünscht man keinen Eltern, dass das Kind vor einem geht. Ja. Und wie ich dann älter geworden bin und gemerkt habe, dass das ein Thema ist, das mich so, so zutiefst beutelt, wusste ich, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, ob ich will oder nicht. Und wenn ich es nicht tue, dann wird es mich immer wieder aus dem Nichts überfallen. Dann ist es besser, ich stelle mich dem. Ich stelle mich dieser Tatsache. Ich meine, am Ende ist es eine Tatsache.
Und Sie haben das dann ja auch sehr fast obsessiv getan. Sie schreiben in dem Buch, dass Sie eben dann auch als Jugendliche schon angefangen haben, eben Nachrufe zu schreiben auf sich, auf geliebte Personen. Sie haben sich mit Kübler-Ross beschäftigt, die viel über Sterben geschrieben hat und Abschied nehmen. Sie haben verschiedene Religionen auch, ich weiß nicht, ausprobiert kann man nicht, aber wahrscheinlich
aber
gelesen.
Aber mich informiert und, darüber,
genau. Ja. Und Sie schreiben auch, dass das schon von Ihrem Umfeld dann auch als ein bisschen befremdlich wahrgenommen wurde. Wie war das so, die Jugendliche, die sich mit dem Tod beschäftigt?
Ja, das war natürlich eigenartig für mein Umfeld. Also ich glaube, jeder, der sich mit diesem Thema, mit Sterben, Endlichkeit, Tod beschäftigt, freiwillig, wird das kennen, dass man sehr oft mit Ablehnung konfrontiert ist oder Menschen, die sehr schnell versuchen, das Thema zu wechseln oder der Satz, ja, ach komm, lass uns doch jetzt über etwas Schönes reden, so. Das passiert mir ja nach wie vor. Ja. Nur, muss ich dazu sagen, hatten diese Menschen damals vielleicht auch nicht ganz unrecht, weil meine Beschäftigung mit unserer Vergänglichkeit war in jungen Jahren tatsächlich obsessiv. Mhm. Also ich hatte so das Gefühl, ich kann damit, je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr habe ich die Kontrolle über das Leidenspotenzial meines Lebens. Als ob ich, wenn ich mich damit obsessiv beschäftige, Trauer, Leiden, Schmerz vermeiden könnte im Leben. Und das ist halt auch eine Art der Verdrängung. Also man kann den Tod wegschieben und sagen, ich will nicht dran denken, ich will Augen, Ohren, Mund zumachen, gibt's nicht. Ich kann ihn so verdrängen. Ich kann ihn aber auch anders verdrängen, indem ich dauernd damit zu tun habe, und glaube, mich damit immun zu machen, und zwar gegen das Leben letztendlich.
Wann und wie haben Sie das gemerkt, dass dieser Weg wohl der falsche sein muss?
Das war in der Schauspielschule. Ich habe einen Workshop gemacht während der Schauspielschule, also es war nicht direkt in der Schauspielschule, sondern ein Workshop bei einem amerikanischen Schauspielcoach. Und der hat so eine Fantasiereise mit mir gemacht. Da musste ich nur zuhören. Ich musste selber gar nichts machen. Ich musste nur zuhören und diese Bilder in mir hochkommen lassen. Und da ging es um die Geburt meines Sohnes, meines fiktiven Sohnes. Und dann hat er mich durch die Stadien unseres gemeinsamen Lebens geführt. Und dann hat er, ich habe ihn als Baby erlebt und dann als Kleinkind und dann war ich bei ihm beim Fußballspiel, dann war er manchmal krank und dann habe ich mich um ihn gekümmert und dann hat er mich angelogen. Also all das.
Sie haben nur zugehört und das empfunden.
Genau, ich habe nur zugehört. Das war quasi so ein Training der eigenen Fantasie, also dieses Nichtstun, sondern einfach nur beobachten, was diese Bilder mit einem tun. Und sehr abrupt, ohne dass ich das als Schauspielerin wusste, noch als diese Mutter in dieser Fantasiereise, ist dieser Sohn gestorben. Und wieder hat mich das so gebeutelt in dem Moment, in dem Workshop vor allen anderen Leuten. Ich habe so anfangen müssen zu schluchzen und konnte nicht aufhören, dass ich danach irgendwie das Gefühl gehabt habe, okay, also ich meine, ich versuche permanent diesen Extremgefühlen zu entgehen, die ich in Anbetracht des Verlustes von geliebten Menschen habe. Aber das ist nicht der Weg, offensichtlich. Also es ist wunderbar, sich zu informieren, und es ist wunderbar, Kübler-Ross zu lesen und sich damit zu beschäftigen. Aber das bleibt dann eben trotzdem, wenn man Angst vor dem Schmerz hat und vor der Trauer hat, bleibt das theoretisch. Also man trickst sich selber aus.
Die Frage ist, kann es jemals anders werden als theoretisch? Also eben, Sie haben ja auch gesagt, die Vorstellung des eigenen Todes, ja, man weiß, man wird sterben, aber trotzdem ist es so fern. Ich glaube, ich habe das hier eher auch schon mal erzählt, das habe ich schon oft erzählt, dass meine Tochter ja herzkrank ist, meine Kleine, die jetzt 11 ist, und dass uns die Ärzte eben zur Geburt gesagt haben, sie müssen sich vielleicht an den Gedanken gewöhnen, dass sie vor ihnen geht. Und ich sage, diesen Gedanken kann man sich gar nicht gewöhnen, weil der ist total weit weg, das geht einfach nicht. Also die Frage ist, kann man sich mit dem Tod irgendwie so auseinandersetzen, dass er ein bisschen von dem Schmerz, von dem Schrecken verliert. Sie haben es ja dann weiter versucht, ne? Sie haben dann.
Ja, aber um Ihre Frage zu beantworten, ich finde, Sie haben vollkommen recht. Und darum ging es ja. Das war ja mein sehr naiver Versuch zu glauben, dass ich durch diese Beschäftigung diesem Mysterium, diesen Nichtwissen dafür eine schnelle und bequeme Antwort finde. Also je braver ich bin, je mehr ich leiste, je mehr ich mich beschäftige, desto weniger kann mir passieren. Und das ist halt ein Irrtum. Ja. Und das habe ich damals begriffen. Was man aber schon tun kann, finde ich, im Wissen darum, dass wir nicht wissen und keine Ahnung haben, wie wir tatsächlich reagieren werden auf den Verlust eines geliebten Menschen und wie wir in unserem eigenen Sterbeprozess sein werden, das können wir nicht wissen. Aber das, was man schon, finde ich, tun kann im Leben, ist zu üben, sich das eigene Schicksal zuzumuten. Mhm. Und das ist, finde ich, etwas, dass man also wozu man ganz viele Gelegenheiten hat im Leben.
Zu üben, sich das eigene Schicksal zuzumuten, das finde ich einen sehr schönen Satz. Ja. Ja. Wie macht man das am besten?
Man macht das, also ich möchte hier überhaupt nicht als Expertin davon zu reden, sondern als jemand, der selber die Mühe damit hat. Mhm. Aber in diese zumindest entschieden hat, in diese Richtung zu gehen. Und dabei aber auch sehr, sehr oft stolpert auf diesem Weg. Aber ich glaube, zu akzeptieren, oder ich würde sagen, nicht akzeptieren, weil akzeptieren impliziert immer, man hätte eine Wahl. Ich könnte auch etwas nicht akzeptieren. Aber es gibt so vieles, was das Leben an Aufgaben, an Schicksalsschlägen, an was auch immer für uns bereit hat, über das wir keine Kontrolle haben. Absolut nicht. Nichtsdestotrotz, da fällt mir der Viktor Frankl ein mit diesem wunderbaren Satz, wie hat er das gesagt? Nicht wir stellen die Fragen an das Leben, sondern das Leben stellt die Fragen an uns. Wie wir sie beantworten, nur darauf kommt es an. Und ich finde das so einen klugen Satz, weil es nämlich beides vereint. Das, was wir nicht kontrollieren können, nämlich das Leben an und für sich, aber gleichzeitig diesen Raum öffnet, wo wir nicht nur eingeladen sind zu gestalten unser Leben in der Art und Weise, wie wir auf die Aufgaben und die Schicksalsschläge und die Fragen des Lebens reagieren, sondern auch die Verantwortung dafür haben, dass wir das machen. Und für mich ist es ganz, ganz oft nicht die Akzeptanz, sondern das Üben von Hingabe an das, was nicht zu ändern ist.
Ja, schön.
Hingabe an all das, was ich eigentlich nicht will, wenn ich ehrlich bin. Ich will nicht leiden und ich will nicht Schmerzen haben und ich will nicht trauern. Aber dieses Hingeben, wenn es da ist, erfordert sehr viel Mut.
Ja.
Und es erfordert, dass man dieses Loslassen übt. Also das Loslassen der Illusion, dass wir tatsächlich eine Kontrolle haben über das Leben. Und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass passiert nicht von einem Tag auf den anderen. Das passiert auch nicht, weil ich es begriffen habe. Also ich habe, glaube ich, viel begriffen in meinem Leben. Nur da ist so ein weiter Weg vom theoretischen Begreifen zum tatsächlichen Leben. Und dazwischen habe ich das Gefühl, muss ich viel üben. Und zwar an den kleinen Dingen üben. Also wach sein im Alltag für all die Situationen, wo ich merke, ach, da ist jetzt ein kleiner Verlust. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Das tut nicht so arg weh. Das haut mich nicht völlig um, aber es ist schon ein bisschen traurig. Und das wahrzunehmen und da schon, also ich habe das in meinem Buch beschrieben, verglichen mit der Schauspielerei, man kriegt ja vor allem am Anfang seiner Karriere oft ganz kleine, nichtssagende Rollen. Es heißt zwar immer, es gibt keine kleinen und großen Rollen, sondern nur kleine und große Schauspieler, stimmt aber nicht. Ja? Es gibt Rollen, da kann man wirklich nicht wahnsinnig viel draus machen. Aber was man daraus machen kann, ist, dass man übt, dass man in diesen kleinen Rollen übt, so wahrhaftig und so gut zu sein, wie man nur kann, um dann, wenn dann die großen Herausforderungen kommen, nicht vollkommen unbeleckt zu sein.
Das hat was mit Gelassenheit zu tun, dass man eben sagt, ich kann es jetzt nicht ändern, ich nehme es jetzt hin, ich nehme es an, ich reg mich nicht auf darüber. Oder wie übt man dieses Loslassen in dem Moment?
Gut, das Loslassen, erstens einmal ist das aus meiner Erfahrung, hat es sehr viel auch damit zu tun, dass man etwas haben muss, das man loslässt. Also ich glaube, das wird oft falsch verstanden. Man denkt immer, ja, also wenn ich zum Beispiel ans Set komme, ich möchte dann ganz im Moment sein und alles loslassen und einfach, und deswegen muss ich mich jetzt nicht vorbereiten. Ich glaube, es ist genau das Gegenteil. Je besser man vorbereitet ist, desto leichter geht das Loslassen, weil man weiß, da, ich habe mich vorbereitet, da ist genug da und das kann ich in dem Moment weglassen, weil ich darauf vertrauen kann, dass ich es irgendwo in mir drinnen trage. Und dann geht das Loslassen viel, viel einfacher. Also das ist meine Erfahrung aus der Schauspielerei. Und ansonsten hat Loslassen natürlich mit Mut zu tun, weil Loslassen hat ja keinen Anschlag. Ich finde, alles, was so einen Anschlag hat, also wo ich sagen kann, ich bewege meinen Muskel so lange, bis es so weh tut, dass ich nicht mehr kann, dann lasse ich ja automatisch los, aber ich habe so einen Anschlag, der Muskel kann nicht mehr. Aber dieses freiwillige Loslassen, ohne dass ich meinen Muskel erschöpft habe, das erfordert von mir ein Fallenlassen. Und wenn man sich fallen lässt, weiß man ja nie, wird man gehalten, wird man aufgefangen oder nicht. Also es braucht immer ein bisschen Mut oder sehr viel Mut manchmal.
Überwindung.
Ja. Und ich glaube, dass es eben, wenn man etwas anders machen möchte, als man es immer gemacht hat, dass es in der Natur dieser Sache liegen muss, dass es sich zunächst komisch anfühlt, weil es eben nicht das Gewohnte ist. Und das muss man, glaube ich, auch in Kauf nehmen. Also es sind lauter unangenehme Dinge, muss ich sagen. Es ist nicht, ich habe nicht das Gefühl, deswegen habe ich immer so ein bisschen ein Problem mit so esoterischen Herangehensweisen an die großen Fragen des Lebens, weil ich immer das Gefühl habe, man versucht den Menschen oft in diesen esoterischen Zirkeln vorzugaukeln, dass es leicht wäre. Ich glaube, der Zustand, in dem man geraten möchte, ist leicht, wenn man mal da ist. Aber der Weg dorthin kostet einem etwas, glaube ich. Ich weiß aber jetzt gar nicht, ob ich Ihre Frage beantworte. Aber keine Ahnung, wo wir jetzt gelandet sind.
Ganz spannend. ja, vielleicht nochmal auch zurück zu, wie Sie sich weiter auch mit dem Tod beschäftigt haben. Also es ist ja scheinbar ein Thema, das Sie seit Ihrem 10. Lebensjahr wirklich einfach durchgehend begleitet. Und ich finde es sehr spannend, dass Sie dann beschlossen haben, ehrenamtliche Sterbebegleiterin zu werden. Im Hospiz am Wannsee in Berlin haben Sie eine Ausbildung gemacht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie so eine Ausbildung vonstatten geht. Ich bin zwar Pfarrerin und erlebe auch SterbebegleiterInnen, aber weiß eigentlich gar nicht, wie die Ausbildung ist. Vielleicht können Sie da ein bisschen erzählen.
Diese Ausbildung hat insgesamt ein Jahr gedauert und es war in Blöcke aufgeteilt. Also so verlängerte Wochenende, also Freitag, Samstag, Sonntag und manchmal auch länger. Und diese Blöcke hatten immer ein bestimmtes Thema. Und ein Großteil am Anfang war eben theoretisch und wir haben uns mit Themen eben Verlust, Abschied nehmen, der Sterbeprozess, also auch ganz pragmatische Dinge, was zum Sterbeprozess dazugehört, also rein körperliche Dinge, körperliche Symptome, an denen man dann ungefähr wissen kann, also wie lange es noch geht, das Leben. Dann gab es zum Beispiel auch ein Wochenende zum Thema Sterbehilfe. Also das ist ein evangelisches Hospiz, also es war ganz eindeutig die Haltung dazu, dass man das nicht befürwortet und dass es eher darum geht, es ist viel immer dieser wunderbare Satz, der mir bis heute geblieben ist, der Sterbende führt Regie. Also dass wir als die Betreuenden uns niemals anmaßen sollen, Menschen in diesem Stadium zu bevormunden oder zu wissen, was diese Menschen brauchen, sondern sehr wach sein sollten und zuzuhören, was von diesen Menschen kommt, weil die in einem Stadium sind, das uns fremd ist. Und wir, wenn wir unterstützend da sein wollen und auch wenn wir etwas lernen wollen von diesen Menschen, achtsam sein müssen, was sie uns sagen und nicht wir diejenigen sind, die ihnen etwas aufoktroyieren. Das war ein Thema, ein großes Thema war natürlich auch Trauer. Und ich weiß, dass ich damals sehr viel geweint habe in diesen Seminarblöcken, sehr, sehr viel geweint habe. Und das hatte aber etwas sehr Heilsames für mich. Dieses in einem Ambiente zu sein, wo man sich freiwillig dazu entschieden hat, sich immer wieder zu treffen und in diesem Geist miteinander zu kommunizieren, wo es nur darum geht, ist etwas, wo ich dann das Gefühl gehabt habe, ich habe mich dort sehr aufgehoben gefühlt und ich habe mich dort sehr geborgen gefühlt. Und letztendlich, und da komme ich wieder auf das zurück, was wir vorher gesprochen haben, sich das Schicksal zuzumuten, war da ganz stark für mich die Erfahrung, dass ich, wenn ich mich mit dem, wovor ich Angst habe, konfrontiere und diesen Schmerz zulasse, dass es nicht schlimmer wird, sondern im Gegenteil, dass das Zulassen dessen, was tatsächlich ist, am Ende immer für mich etwas sehr Heilsames hatte. Das heißt nicht, dass ich drüber stehe und dass ich nicht mehr gebeutelt werde in meinem Leben, aber was ich damals gelernt habe und was ich, glaube ich, auch nicht mehr vergessen werde, ist, dass ich es aushalten kann. Also wir halten viel mehr, also die Angst vor der Angst, vor der Angst, ja, vor der Angst ist eigentlich viel, viel schlimmer, ja, als wenn man einfach sich hingibt und sagt, so ja, ist es. Ja. Also dieses Aufgeben im guten Sinne, mhm, wo das Ego nicht mehr sich festkrallt an irgendeinem Bild und an irgendeinem, das darf mir nicht passieren. Da fällt mir, also es ist lustig, weil wir jetzt gerade drüber reden, mir fallen so Sätze ein, die ich irgendwann einmal gehört habe und die jetzt so hochkommen, die ich so schön finde. Ich habe einmal 10 Tage hatte ich wirklich die große Freude und Ehre, mit David Steindl-Rast, diesem Benediktinermönch in Ägypten, bei so einem Seminar zu verbringen, unter dem Titel Rilke und Stille. Und da hat er diesen Satz fallen lassen, Demut ist der Mut zum Dienen. Und das finde ich, das hat mir gedacht, wow, das ist so schön, weil es wirklich so viel Mut braucht, mhm, tatsächlich sich dem zu fügen, was ist, diesen letztendlich Mysterium, in das wir jeden Morgen jeden Morgen aufwachen und jede Nacht schlafen gehen und eigentlich ja, wenn wir ehrlich sind, nicht wissen, was das ist. Und einfach zu akzeptieren, so ist es. Und sich dem zu fügen, nicht Resignation ist, sondern aufgeben im besten Sinne und erfahren, um auch wieder auf Loslassen zurückzukommen, sich fallen lassen und zu erfahren, dass man getragen wird, wenn man das Gegebene als gegeben einfach hinnimmt.
Ja, schön. Also meine Hoffnung wäre ja auch, wenn man den Tod dann vielleicht auch mal akzeptieren kann, dass man dann leichter stirbt. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Menschen sie dann auch am Sterben sehen oder begleitet haben. Ich erlebe nur immer, dass diese letzten Stunden eigentlich sehr unterschiedlich sind. Da gibt es also den ganz großen Frieden, wirklich ein Hinübergleiten. Ich hatte eben eine ganz tolle 100-Jährige, die ich schon lange kannte, die zu Hause gestorben ist. Die hat wirklich nur noch gewartet, bis ich kam, weil sie unbedingt noch den Segen haben wollte. Sie konnte eigentlich gar nicht mehr sprechen, aber sie hat mir mit dem Handdruck zu verstehen gegeben, dass das jetzt wichtig war für sie. Und sie ist dann, weiß nicht, eine halbe Stunde später gestorben. Und die hat sich ganz hineingegeben. Es war richtig schön. Die hatte sich aber auch viel mit dem eigenen Tod auseinandergesetzt, hatte die Beerdigung vorbereitet. Und dann erlebe ich Menschen, von denen ich eigentlich denke, ach, die wissen jetzt auch, dass es dem Ende zugeht, aber die ganz sehr kämpfen und das nicht akzeptieren. Das ist dann wirklich ein richtiger Todeskampf. Das ist schlimm für alle anderen auch. Aber wie sind da Ihre Erfahrungen so?
Genauso.
Auch, ja.
Genauso. Mhm. Also es gibt kein Modell für Sterben. Mhm. Und es ist sehr, sehr unterschiedlich. Was auch immer wieder neben dem Satz, der Sterbende führt Regie, kam immer wieder der Satz, man stirbt, wie man gelebt hat.
Aha.
Den finde ich sehr spannend und ich kann mir vorstellen, dass der oft zutrifft. Mhm. Und mir hat er damals sehr zu denken gegeben, weil ich mir dann gedacht habe, okay, also dann sollte ich doch immer wieder mein Leben vom Ende her aufdröseln und mir denken, wie möchte ich denn sterben und wie muss ich leben, um so zu sterben, ja, wie ich gerne sterben würde. Ich glaube nur letztendlich in der Praxis, dass es so einfach nicht ist. Also das ist nicht...
Das glaube ich auch nicht.
Ich glaube, es ist unterschiedlich. Genau. Ich glaube, dass Menschen ein sehr gutes Leben hatten und schlecht sterben und Menschen, die ein schlechtes, also das kenne ich auch.
Ja.
Ich kenne Menschen, die, wo ich mir gedacht habe, boah, also die haben echt keine Ahnung, wie man ein gutes Leben lebt, sind aber super gestorben. Mhm. Ja? Also das gibt es auch. Ich glaube, es gibt kein Rezept.
Ja.
Es gibt kein Rezept. Und wir werden es nicht wissen, bis wir selber an dem Punkt sind. Aber ich finde, im Dabeisein, in dem Prozess der anderen, in dem Sterbeprozess der anderen, dabei sein zu dürfen, was ich absolut als ein Geschenk erlebe, ist das etwas, wo man schon möglich zumindest die Variationen erlebt, die Möglichkeiten erlebt und ein bisschen womöglich im Unterbewusstsein erfahren kann, was es, in welche Richtung man gerne gehen würde. Ob es dann tatsächlich so ist oder nicht, werden wir alle nicht wissen. Aber es hilft womöglich. Aber es hilft auf jeden Fall fürs Leben.
Ja,
glaube ich.
Und schon auch, um diese Angst ein bisschen abzubauen, glaube ich, oder?
Ja, ja, ja. Ja, ja, also meine Angst, natürlich ist sie eine andere als mit 10 Jahren, das ist keine Frage. Aber ich habe schon das Gefühl, dass dieses offene Zugehen auf dieses Thema und auch dieses mich immer wieder bewusst daran erinnern, auch daran, dass es jederzeit aus sein kann, einfach etwas mit mir in der Gegenwart macht, im Hier und Jetzt macht. Ich finde es wirklich nicht einfach, im Hier und Jetzt zu sein. Wir sind halt anders konditioniert. Also es, auch da, das ist nicht so mit ein bisschen Yoga und ein bisschen, ich weiß nicht, ich setze mich 10 Minuten am Tag hin und hab dann trink das richtige Wasser und meditiere ein bisschen. Ich erlebe es nicht als so einfach. Aber mit dem Blick auf die Endlichkeit wird es einem streckenweise oder momentweise punktuell einfacher. Vor allem auch dieses sehr bewusste Wahrnehmen und sich auch dem hingeben, wenn Menschen im Umfeld sterben. Also da, ich finde, das sind ja immer so die Momente, wo es einem plötzlich so klar wird. Also das, was man immer im Kopf schon gewusst hat, fühlt man dann plötzlich im Herzen, dass das tatsächlich vergänglich ist.
Ja.
Und dass nichts sicher ist.
Ja.
Nichts.
Ja. Und das hilft aber doch schon auch im Blick auf das eigene Leben, die schönen Momente, und sei es, wie Sie es damals am Wolfgang sie hatten, aber eben auch heute, die dann doch mehr wahrzunehmen, mehr im Herzen abzuspeichern und irgendwie dankbarer zu sein.
Absolut, und weil es eben nicht selbstverständlich ist.
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.
das Gute bis zum letzten Tropfen auszukosten.
Genau, da wollte ich jetzt genau drauf zurück, weil das schreiben Sie im Buch und das finde ich eben auch so schön. Dieses, dass man auch kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man das Gute wirklich auskostet und genießt. Selbst wenn es jemandem anders nicht so gut geht, es wird immer natürlich die Menschen geben, denen es weniger gut geht. Und oft sind wir dann so konditioniert, dass wir sagen, wir haben da ein schlechtes Gewissen oder es darf mir jetzt nicht so gut gehen. Aber Sie sagen eigentlich, dass es für Sie ja so eine Erkenntnis gewesen. Nein, das ist eine falsche Herangehensweise. Es darf auch eine gewisse Self-Care, aber auch, das hat auch eine Demut vorm Leben, wenn man sagt, ich genieße dieses Leben, das mir gerade geschenkt wird jetzt auch, oder? Also habe ich das richtig wiedergegeben?
Absolut richtig, weil es ja eine unfassbare Anmaßung ist, das, was einem gegeben wurde, erstens einmal als selbstverständlich zu sehen und dann das Glück, das man hat, nicht zu wertschätzen in einem Leben und in einer Welt, wo man um sich herum schaut und sieht, wie vielen Menschen dieses Glück nicht gegeben wurde. Also man hat ja auch eine Verpflichtung, genau diesen Menschen gegenüber, denen es nicht so gut geht, dass man weiß, was für ein Privileg man im Leben hat. Um damit achtsam umzugehen und sehr dankbar damit umzugehen, abgesehen davon, dass ich davon überzeugt bin, wenn ich fähig bin, das Gute in meinem Leben zu erkennen und es bis zum letzten Tropfen auszukosten, dann bin ich auch weitaus fähiger, den Menschen in der Stunde, in der sie mich brauchen, zur Seite zu stehen. Ja. Aber wenn ich in meinem eigenen Leben, wo eigentlich alles gut läuft, mich schon verausgabe, antizipiere das Leid, das vielleicht auf mich zukommen wird und das Leid der anderen und mir nicht gönne, dass es mir gut geht, dann bin ich ja schon erschöpft, wenn ich an einen Punkt komme, wo mich jemand tatsächlich braucht. Ja. Und es hilft dir. Das ist ja auch so etwas. Ich hatte immer früher das Gefühl, wenn jemand sagt, ja, meine Eltern, ja, meiner Mutter geht's nicht gut und so, ja, aber jetzt, ich möchte jetzt gut essen gehen und so, habe ich immer gedacht, mein Gott, wie gefühllos ist das denn? Ja, man muss doch irgendwie mitleiden mit jemand anderen. Das ist aber, und zwar mitfühlen, ja, das Leid eines anderen wahrzunehmen, hat aber nichts damit zu tun, dass man das Leid eines anderen mitfühlen muss oder mitleiden muss. Und damit ist niemandem geholfen. Niemandem.
Ja, das, wo ich auch hängen geblieben bin, Sie schreiben zum Beispiel dieses sehr bekannte Beispiel eben vom Flugzeug, dass Sie aus einer, also grundsätzlich ursprünglich aus einer Leidenskultur kommen und eben sich immer gedacht haben, im Flugzeug oder in Ihre Kultur. Ihre Kultur, sage ich jetzt, aber dass sie so
orientalische Kultur.
Genau, ja. Mit dieser Idee, dass wenn man im Flugzeug struggelt und Sauerstoffmasken kommen runter und eben die ordentliche Mutter versorgt natürlich erst das Kind und stirbt darüber. Und das ist eigentlich, so gehört sich, das ist eine liebende Mutter. Und das, lustigerweise verwende ich dieses Beispiel nämlich auch so oft eben genau umgekehrt, weil ich sage, das bringt ja gar niemanden was, das bringt ja nicht mal dem Kind was, weil es dann alleine ist, sondern man muss erst für sich selber sorgen, dann kann man auch für sich um andere kümmern und eben dieses eben gut auch nach sich zu schauen, ist einfach auch unsere Aufgabe.
Das also, ist ja auch unsere Verantwortung.
Ja, genau.
Also ich sehe darin überhaupt nichts Tugendhaftes. Ja. Vor allem auch in Anbetracht dessen, dass das Leben an und für sich ein Drama ist. Also das ist so. Der Popper hat gesagt, das Leben ist permanent Problemlösen. Ich würde sagen, das Leben ist noch viel mehr als nur Problemlösen. Also wir sehen ja um uns herum, wie es Menschen geht. In Anbetracht dessen nicht zu wertschätzen, was man, also die guten Seiten des Lebens, die leichten Seiten des Lebens, ist reine Verschwendung und eine Anmaßung. Und letztendlich haben wir, finde ich, eine Verpflichtung uns selbst gegenüber, weil je mehr ich auf mich achte, desto weniger müssen andere Menschen auf mich achten. Je mehr ich mich selber wahrnehme, mich selber anerkenne, mich um mich selber kümmere, desto weniger bin ich eine Belastung für die anderen. Und letztendlich ist ja jedes Leben, so unspektakulär es auch scheinen mag, eine Heldenreise. Wir sind die Hauptfiguren in unserem Leben und wir haben in dem Rahmen unserer Möglichkeiten die Verantwortung dafür, dass das ein gutes Leben ist.
Genau, für uns und für andere dann auch.
Ja. Ich glaube, dass die Menschen, die aus diesem Blickwinkel heraus auf ihr Leben schauen, für andere Menschen ein größerer Gewinn sind als die Selbstaufopferer. Also ich erlebe diese Selbstaufopferung letztendlich immer in Verbindung mit einer Erwartung. Ja. Also das ist ganz, ganz oft. Also auch die behaupten, ich erwarte gar nichts, das sehe ich selten. Nein, oder gar nicht, ehrlich
gesagt. Es wird ja damit auch immer ein Bedürfnis befriedigt. Und ja. Also das, ja. Mhm.
Also für mich hat das oft etwas viel Egoistischeres als die Menschen, die sich nicht zum Opfer machen. Also dieses, ich opfere mich für jemanden anderen auf, macht, ich begebe mich freiwillig in eine schwache Position.
Mhm. Ja.
Und komme mir aber dabei wahnsinnig gut vor. Und das hat etwas gar nicht, also für mich überhaupt nichts Selbstloses. Also für mich sind die Menschen, die sich um sich selber kümmern, aber da sind, wenn man sie braucht, weil sie auch Kraft haben, weitaus selbstlosere Menschen.
Ja, bin ich ganz bei Ihnen. Nochmal kurz auch zurück zur Sterbebegleitung. Und das hat mich auch interessiert. Sie schreiben, dass Sie überrascht waren, wie profan auch das Sterben sein kann. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen erklären, was Sie da erlebt haben.
Ja, ich hatte halt immer so das Gefühl, also nach wie vor, auch bei dieser ehrenamtlichen Ausbildung, die ich damals gemacht habe, mein Gott, diese großen Fragen, woher kommen wir, wohin gehen wir, was soll das Ganze? Also dieses Mysterium-Leben, die nahe am Tod sind, die müssen sich ja jetzt zumindest damit beschäftigen. Ja? Also, ja. Und vielleicht haben die Antworten. Mhm. Und dann musste ich aber ganz oft feststellen, dass es um die Zähigkeit des Mittagsschnitzels ging, ja, oder um irgendein Fernsehprogramm, das sie nicht mochten, oder, weiß ich nicht, der Akzent der Pflegerin hat ihnen nicht gepasst, oder der Tee war nicht süß genug. Und ich dachte, mein Gott, Wahnsinn, die sterben doch bald. Ich meine, wie kann man da noch so banal sein? Ja? Da muss man doch philosophische, schwere, tiefgründige Gedanken haben. Und das hat auch eine Weile gedauert, bis ich kapiert habe, ach so, Dinge, die man vielleicht zum letzten Mal erlebt, sind nicht banal. Das Schnitzel, das ich zum letzten Mal esse, ist das letzte Schnitzel.
Ja,
und das ist nicht banal.
Ja.
Und man wird nicht heilig, nur weil man stirbt. Also das sind alles so naive Gedanken, die ich hatte. Und dass das natürlich etwas ist, was auf den ersten Blick sehr profan auf mich gewirkt hat, aber wenn man dann länger mit diesen Menschen dann in einem Raum war, habe ich dann gemerkt, dass dann so nebenbei manchmal ein Satz fiel, wo ich mir gedacht habe, wow, das war jetzt aber weise. Das muss ich mir merken. Ja? Aber dass es nicht so ist, wie ich eben fälschlicherweise dachte, ich gehe dann dorthin und dann habe ich die Möglichkeit, mit diesen Menschen hochphilosophische Gespräche zu führen und ich werde dann rausgehen und einfach so viel mehr über das Leben wissen und auch ein bisschen heilig werden. So ist es dann gar nicht. Also man hat mit ganz pragmatischen und profanen Dingen zu tun. Und nichtsdestotrotz ist es anders.
Ja.
Ist es anders. Ist es
eben nicht.
Ja.
Ja. Mhm. Was können Sie von der Schauspielerei fürs Sterben mitnehmen? Sie haben schon oft mit dem Sterben auf der Bühne oder im Film zu tun gehabt. Ich weiß nicht, sind Sie selber schon mal gestorben im Film?
Ja.
Auch,
ja, ja.
Okay.
Auch runtergestürzt.
Ah, ja.
Ich weiß nicht, was alles. Ja, bin ich schon, ja.
Macht das was mit einem oder ist das so weit weg, dass man sagt, na gut, das...
Ich finde schon. Also ich finde... Also jetzt konkret auf dieses Thema bezogen, auf Leiden, Sterben, das ist schon etwas mit einem Macht. Also gerade mit mir, die ich ja mit diesem Thema Menschen zu verlieren, die mir nahe sind, ja nach wie vor ein Problem habe oder es mich sehr, sehr, sehr emotionalisiert. Das macht was damit, wenn ich eine Mutter spiele, die ihren Sohn verliert, was ich, weiß ich nicht, bei einem Tatort gemacht habe. Weil ich mich ja damit, auch wenn es natürlich in einem geschützten Rahmen stattfindet, in einem Spiel, natürlich weiß ich, dass das nicht die Realität ist, bin ja nicht verrückt, aber nichtsdestotrotz, in diesem geschützten Rahmen, aus dem ich aber auch jederzeit weiß, dass ich aussteigen kann, kann ich natürlich auch mutiger sein als im echten Leben. Weil im echten Leben ist es das echte Leben, das ist kein Spiel. Ja, da findet das tatsächlich statt. Das Spiel ist so eine Bühne, auf der ich Dinge ausprobieren kann. Und dadurch, dass ich weiß, dass ich ja nur so tue, als ob, gelange ich aber über diesen Umweg des So-Tuns, als ob, manchmal zu Seelenkammern und Gefühlskammern, die sonst verschlossen geblieben wären. Spannend. Also ich glaube, dass man nicht wahrhaftiger sein kann, obwohl man spielt, sondern dass man manchmal wahrhaftiger sein kann, weil man spielt. Weil man im Schutzmantel der Rolle und des Spiels sich mehr traut, als man sich im wahren Leben trauen darf, könnte.
Hat wieder was mit fallen lassen können zu tun, weil man.
Es hat insofern was mit fallen lassen können zu tun, dass es halt wirklich ein geschützter Rahmen ist. Und nicht umsonst wird ja Theaterspielen und Rollenspiel ja auch in der Psychologie eingesetzt. Es wird in Gefängnissen eingesetzt. Man weiß, das heißt, glaube ich, Rehabilitation Through Arts. Das ist so ein Programm, das hat man vor Jahren, in den 60er Jahren, im Sing Sing begonnen, wo also Schwerstverbrecher, ja, Mörder, Vergewaltiger in so ein Theaterprogramm mit eingebunden wurden. Und die Rückfallquote von denen, die dann entlassen werden, ist, glaube ich, normalerweise bei 60%. Und die Leute, die daran beteiligt waren, an diesem Programm, da sind es, glaube ich, nur 3%. Also das macht etwas mit einem. Mhm. Sich mit seiner eigenen Verletzlichkeit auseinanderzusetzen. In der Gemeinschaft mit anderen fiktiv Geschichten zu erzählen. Und letztendlich, als Schauspieler, kann man immer sagen, das ist ja nur eine Rolle, das bin ja nicht ich. Nur wir sind ja unser eigenes Material. Wo ist die Grenze? Wo fängt die Rolle an, wo höre ich auf? Das ist eine sehr filigrane Grenze. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wir einen Unterschied machen zwischen Spielen und Realität, klar, weil sonst würden wir in der Klapsmühle landen.
Aber trotzdem hieße, dass das eben auch eigentlich in allen ihren Rollen einfach ein Stück Anteil Prushat Madani steckt.
Also mit Sicherheit. Also ich bin ja das Versorgungssystem, an das diese Figur angedockt ist. Und ich kann einfach verschiedene Variationen je nach Rolle und je nach Anforderung versuchen, aus mir herauszuschälen. Das heißt, das erweitert ja auch meinen Horizont. Also der Max Reinhardt sagt ja, es ist in jedem Menschen sind so viele unbefruchtete Möglichkeiten angelegt, die womöglich bis zu seinem Tod auch so im Stillen verborgen liegen bleiben. Das, was Schauspielerei eben schafft oder was dieser Beruf einem ermöglicht, ist, dass man diese unbefruchteten Möglichkeiten je nach Rolle plötzlich befruchten kann und damit herumspielen kann. Also wir können mit Identitäten spielen. Wir können uns eben eine rote Nase aufsetzen und einen Cowboy-Hut und wir können Dinge ausprobieren. Aber man darf ja nicht vergessen, es sind ja immer wir selbst, die diese Dinge ausprobieren. Also es hat ja immer etwas mit uns zu tun.
Gäbe es da eine Rolle, die Sie zum Beispiel dann nicht annehmen würden, weil Sie sagen, da fürchte ich mich vor meiner eigenen dunklen Seite?
Ich glaube nicht, weil ich auch darin, in diesem Beruf, eine unglaubliche Chance sehe, dass man an Abgründe in sich herankommen kann oder sich nähern kann, die von denen man womöglich nicht einmal weiß, dass man sie hat und die auch mit Recht im Verborgenen sind. Aber zu wissen oder das damit spielerisch umzugehen, wozu man fähig sein könnte, und zu wissen, dass auch ganz dunkle Seiten in uns verborgen sind, und zwar in jedem von uns, ist, finde ich, ein viel größerer Schutz vor dem Bösen, tatsächlich Bösen, das dann stattfindet, als wenn ich so tue, als gäbe es das nicht. Dann. Ich bringe als Beispiel in dem Buch, weil ich das so faszinierend finde und viele Interviews von ihm damals und auch für dieses Buch gelesen habe, der Bruno Ganz, der Hitler gespielt hat. Das ist natürlich, er sagt auch, er hat sich, also in einem Interview, und das hat mich sehr berührt, weil er gesagt hat, ich habe mich mit dieser Rolle auch versündigt, ja, weil ich da an Punkte in mir geraten bin. Und das ist, weil er eben so ein leidenschaftlicher, wahrhaftiger Schauspieler war, dass er das auf sich genommen hat, wo ich das Gefühl hatte, wow, also man braucht echt einen langen Löffel, um mit dem Teufel zu kommunizieren. Und ich schreibe das auch, dass er sich in meinen Augen nicht versündigt hat, sondern dass er in dieser Art und Weise, wie er diesen schrecklichen Menschen, grauenhaft, alles, das muss man ja gar nicht erwähnen, aber in der Art und Weise, wie er den gespielt hat, uns ja auch einen Spiegel vorgehalten.
Genau.
Also uns ja, also er hat auch in einem Interview gesagt, ich weiß, dass das schrecklich klingt, aber ich habe sogar für Momente Mitleid mit diesem erbärmlichen Menschen gehabt, und ich wollte auch, dass die Zuschauer Mitleid mit ihm haben. Und ich finde, dass das ein weitaus größerer Schutz vor dem wirklich Bösen auf dieser Welt ist, dass wir erkennen, dass die Böses tun, keine Monster sind.
Ja, genau. Dieses Dämonisieren, ja, das hat ja auch was damit zu tun, dass man es dann von sich weghält und sagt, okay, das hat mit mir nichts zu tun.
Genau,
ja,
genau. Das hat mit mir nichts zu tun. Ja. Das ist ein Monster, und ich war ein Opfer.
Ja, ja.
Aber einem Monster läuft man nicht nach. Einem Monster jubelt man nicht zu. Es ist letztendlich das Menschliche am Bösen, das die anderen Menschen, und es sind auch Menschen, verführt hat. Und je mehr man das weiß und je mehr man auch Zugang womöglich hat zu dunklen Stellen, zu sich, und sie ab und an mal auch zulässt im geschützten spielerischen Rahmen, glaube ich, umso mehr ist man davor geschützt, wenn man auf der Hut ist. Man ist vor sich selber im Hut und auf der Hut. Man ist vor sich selber auf der Hut, vor dem Bösen in sich, und weiß auch, dass es das Böse um einen herum gibt. Ja.
Noch zur Schauspielerei würde mich interessieren, eben, gut, Bruno Ganz ist leider schon tot, aber wie die Vorstellung eben auch, dass Sie eines Tages nicht mehr sind, aber auf der Leinwand im Film sind Sie einfach noch weiter da, also so eine gewisse Art von Unsterblichkeit. Ist das, was Sie eher belastend finden, oder ist das was Schönes? Es macht einen das so ein bisschen nicht halbgottartig, aber wie diese Vorstellung, was macht die mit Ihnen?
Lustigerweise ist das ein Gedanke, den ich oft habe, wenn ich Filme sehe, von denen ich, also wo ich weiß, dass die schon längst verstorben sind, die Schauspieler, dass ich mir denke, ah, das ist ja irgendwie, rührt mich das jetzt, ja. Die gibt's da auf der Leinwand und ich gehe mit denen mit.
Ja.
Und ich weiß aber, die gibt's schon ganz, ganz lange nicht mehr. Was mich anbelangt, ich komme auf das zurück, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ich kümmere mich, glaube ich, ganz, ganz wenig darum, was nach meinem Tod ist. Weil ich immer dann das Gefühl habe, das ist für mich nicht greifbar. Also für mich ist der Tod und die ganze Thematik um unsere Endlichkeit und das Sterben hat für mich einen unglaublichen Wert, solange es das betrifft, was ich in irgendeiner Art und Weise begreifen kann. Und das ist das Leben. Und der ganze Prozess des Sterbens bis zu diesem einen Punkt des Todes. Und der Tod ist für mich nur der Punkt, von dem, also dieses quasi diese Station, auf die ich mich gerne immer wieder begebe, um von dort auf mein Leben zu schauen. Aber nur, um etwas über das Leben zu begreifen.
Es endet mit dem Tod.
Für mich ja, weil ich keine Ahnung habe. Und ja. Ich kann sein, dass es das alles gibt, was manche sagen. Ich kann es nur einfach nicht wissen.
Und dann wissen nicht, glauben?
Nein. Also da habe ich auch schon oft in mich hineingehorcht, ob da irgendetwas kommt. Aber ich bin so eine pragmatische Spirituelle, würde ich sagen. Ich gehe immer davon aus, was ich tatsächlich weiß. Also ich weiß, dass Menschen sterben und es ist unwiderruflich und endgültig in meiner Wahrnehmung in diesem Leben. Ob sie wiederkommen oder ob ich sie irgendwann einmal sehe oder was auch immer, das kann ich, wie Sie sagen, absolut nur glauben. Und ich bin eher dazu geneigt, mich dieses Nichtwissen auszuhalten und nicht zu einer Antwort zu greifen, die ich nicht erfahren habe. Ich glaube, da ist auch ein Unterschied zwischen Menschen, die glauben und aber gleichzeitig durch eine Erfahrung zu diesem Glauben gekommen sind. Das nehme ich sehr ernst. Womit ich persönlich ein Problem habe, sind die Menschen, die einfach nur etwas glauben um des Glaubens willen, weil das im Moment leichter ist. Also wenn man damit sich einfach auf eine leichte, tröstliche Antwort wirft, weil man im Moment diesen Schmerz nicht ertragen möchte. Da ich aber in meinem Leben keinerlei Erfahrung gemacht habe, die mich daran glauben lassen oder glauben lässt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt oder ein Wiedersehen oder so, bleibt mir persönlich nichts anderes übrig, als zu sagen, ich halte es aus, das Nichtwissen. Ich lasse das Wunder Wunder sein und das Geheimnis Geheimnis sein und habe das Gefühl, die Intuition und vielleicht ist es auch wirklich nur eine Hoffnung, dass dann quasi dieses Mysterium einen trägt. Ja. Und dass es dann wahrscheinlich keine Antworten gibt, aber vielleicht gibt es dann auch für einen Moment auch keine Fragen. Das würde ich mir wünschen, dass es so ist. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob es so ist. Aber das ist mein Weg, damit umzugehen und es ist halt meine Art der Spiritualität. Und ich glaube, dass das halt auch etwas sehr, sehr, sehr Persönliches ist, wie die Fragen, die inneren Fragen sind, die man stellt und welche Antworten man darauf bekommt am Ende. Und nur weil mich das jetzt auch in letzter Zeit so beschäftigt hat. Es ist vor ein paar Wochen ein sehr lieber Freund von uns verstorben, vollkommen unerwartet. Und ist am Nachmittag ins Krankenhaus mit seiner Frau und es ging ihm nicht gut, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig schlecht. Also es war jetzt keine offensichtlich lebensbedrohliche Situation. Und er hat noch gescherzt und gelacht und ist an dem Tag verstorben. Und ich dachte mir, wow, wie soll man das begreifen? Ja? Ich begreife es einfach nicht. Der Mensch war da und ist nicht mehr da. Und es werden eben... Also das ist das Einzige, was ich wissen kann, dass Menschen sterben und auch Menschen, die es ein Leben lang gab. Eben meine Eltern, meine Mutter, ja, die gibt es, seitdem es mich gibt, gibt es meine Mutter und die wird aber auch sterben. Und auf der anderen Seite, und das war relativ zeitnah, hat meine beste Freundin ihren Sohn auf die Welt gebracht. Und dann habe ich da so ein kleines Wesen im Arm, das atmet, das warm ist, das Nase, Ohren, Augen hat. Und du denkst dir, das gab es vor 9 Monaten nicht. Dieses Wesen gab es einfach nicht. Und es ist aber jetzt da. Und das ist, also das sind so Dinge, wo ich immer davor stehe und mir denke, gut, ich kann es nicht begreifen. Aber ich glaube, ich möchte für mich vermeiden, weil ich es nicht begreifen kann, dieses große Rätsel, dieses Mysterium in kleine Happen zu zerkleinern, nur damit sie in mein Fassungsvermögen passen.
Kein billiger Trost.
Genau, genau. Und dann denke ich mir, dann bleib im Wundern, ja, und nimm es halt an, das Schöne, das Glück, dieses neue Wesen, dieses Wunderbare, das da ist, und nimm es genauso auch an, in dem Schmerz und der Trauer über den lieben Freund, der plötzlich weg ist. Ja.
Wenn Sie Ihren Tod spielen könnten, sich ausdenken könnten, wie wäre der dann?
Das Sterben oder der Tod?
Also was diese letzten Stunden eigentlich.
Ach, also wenn ich mir was wünschen darf, das ist ja unzensuriert, was ich mir wünschen darf. Also kann ja jetzt alles sein. Alles, ja. Ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass ich mit einem Lächeln davon gehe. Das fände ich toll. Und im Beisein mit den mir am Herzen liegenden Menschen, aber auch in ihren Gesichtern ein Lächeln sehen würde. Das ist natürlich eine sehr idealisierte Märchenvorstellung. Aber ich meine, das hindert mich ja nicht daran, mir das zu wünschen. Das darf ich ja. Ob sich das erfüllt, ist eine andere Sache.
Was wären die letzten Worte?
Die letzten Worte. Ich finde, ich habe es gut gemacht. Ich glaube, es muss, also ich glaube, das wäre schon super, wenn ich das Gefühl hätte am Ende, ach, es war nicht perfekt, aber ich war die ich angelegt war zu sein. Das glaube ich, das wäre schön, wenn ich mit diesem Gefühl gehen könnte, dass ich wüsste, ach, ich war die Proschat, die ich gemeint war zu sein. Das würde ich mir sehr wünschen.
Schön. Ich schaue auf die. Also ich habe zwar noch bei Weitem nicht alles gefragt.
Ich habe zu viel geredet.
Überhaupt nicht. Ganz spannend. Gibt es noch was, was Ihnen sehr wichtig ist, was Sie gerne noch sagen möchten?
Jetzt haben wir über so viele schöne Sachen gesprochen. Nein, dass ich nur, also auch das ist eine sehr persönliche Sache, aber für mich hat die Beschäftigung mit unserer Endlichkeit etwas Tröstliches. Also die Vorstellung, nicht endlich zu sein, wäre ein Albtraum für mich, ein absoluter Albtraum, weil alles überhaupt erst Wert erlangt, weil es endlich ist. Und dass ich mir für unsere Gesellschaft wünschen würde, dass wir einen offeneren, mutigeren und friedlicheren Umgang damit hätten, weil ich glaube, dass ein Menschen, die sich immer wieder ihrer Endlichkeit bewusst machen, viele Blödheiten nicht tun, die leider getan werden.
Das ist ein ganz schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, wirklich. Danke für dieses tolle, tiefe Gespräch.
Ja, ich danke. Es war mir eine große Freude.
Schön. Ihr Buch erscheint am 25.09. im Leben spielen. Ich gebe es in die Shownotes alles und eine große Empfehlung dafür. Danke nochmal.
Das war Über das Ende, Folge 46. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da oder abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ist Ihnen ein Satz hängen geblieben oder wollen Sie uns einen Gast vorschlagen, dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.